Deutschlandfunk, das Wochenendjournal.
Wer sich die Miete in Berlin nicht leisten kann, ist herzlich eingeladen in die Altmark. Und wenn man einfach intelligent den Nahverkehr ausbaut, dann ist das händelbar, finanzierbar und für beide Seiten gewinnbringend.
Hier in Sachsen-Anhalt leben die meisten Menschen im ländlichen Raum. Dass dann aber im Grunde diese Fördermittel so restriktiv behandelt werden, das kann ich nicht verstehen.
Ich habe es jetzt hier im Dorf schon ein paar Mal erlebt, dass so die Mundart rauer, ein bisschen so einen rechteren Ton hat. Aber man kriegt immer jemanden, der auch dann dagegen hält.
Wir denken halt, wenn wir hier einen tollen Ort schaffen, wo wir beweisen, dass hier Familien toll leben können, dann glaube ich, ist die Hürde für junge Familien rauszuziehen viel weniger.
Dieses Experiment ländlicher Raum hat uns zu viel gekostet und wir wollen lieber fröhlich in Berlin und Leipzig leben. Und das ist die Krux und das traurige Ende der Geschichte.
Geburtenknick und Abwanderung nach der Wende. Die ostdeutsche Provinz hat sich seit 1990 quasi ausgeleert. Besonders spürbar ist das in Sachsen-Anhalt. Es ist vergleichsweise dünn besiedelt und kein Bundesland hat einen so hohen Altersdurchschnitt. Auf der anderen Seite kommen aber auch neue Menschen aufs Land, denen die Großstädte zu teuer oder zu voll geworden sind. Ich nehme Sie in dieser Sendung mit in The Middle of Nischt, wie ein Reiseführer für die Altmark heißt. Ich besuche Künstlerinnen, einen Bürgermeister, einen Trauerredner, einen Wirtschaftsforscher und zugezogene Familien auf dem Land. Ostdeutsche Provinz. Wiederbelebungsversuche in Sachsen-Anhalt. Das ist der Titel meines Wochenendjournals. Mein Name ist Niklas Ottersbach, Landeskorrespondent für den Deutschlandfunk in Sachsen-Anhalt. Willkommen. Ich bin unterwegs in der Altmark, ganz im Norden von Sachsen-Anhalt. Das ist eine der am dünnsten besiedelten Regionen Deutschlands. Also mehr ländlicher Raum als hier geht gar nicht. Und hier treffe ich eine Frau, die versucht mit Kunst leerstehende Häuser zu füllen. So, die Vögel zwitschern. Ich bin angekommen in Kalbe, einem 2000 Einwohnerort. Und ich sehe, wenn ich mich hier so umgucke, viel Fachwerk, wenig Menschen. Weiße Spitzengardinen und hier ist das Schild Künstlerstadt Kalbe. Da muss ich hin.
Hallo Frau Köbele, ja. Moin.
Na, also. Hallo.
Hallo.
Reinschaziert.
Ja. Hallo.
Corinna Köbele steht vor mir, eine drahtige Frau mit blondem Wuschelkopf. Sie ist 60 Jahre alt und vor knapp 30 Jahren aus dem Rhein-Main-Gebiet in die Altmark gezogen. Sie ist die Vorsitzende des Vereins Künstlerstadt Kalbe, der seit 9 Jahren hier besteht. Das ist eine Gruppe von etwa 20 ehrenamtlich Engagierten. Sie veranstalten 5 Kunstfestivals pro Jahr, organisieren Lesungen, Galerien und Bildungsprogramme für Kinder und Jugendliche. Das alles in Häusern, die leer stehen. Corinna Köbele nimmt mich mit in eines dieser Häuser, die gerade renoviert werden.
So, man hört schon, es wird gebohrt hinter der Kratzputzfassade. Corinna Köbele, was ist das hier für eine Baustelle?
Das ist der Kulturhof und hier werden wir im Bauabschnitt 2 jetzt weitere 2 Wohnungen für unsere Stipendiaten und für Workshops für Kinder und Jugendliche neu durchsanieren. Das Haus ist schon im ersten Bauabschnitt fertig, aber halt eben der zweite fehlt noch.
Sie wollen leerstehende Häuser mit Kunst füllen und mit Veranstaltungen. Sie haben 17 Immobilien hier in Kalbe. Das ist ja ein großes Unternehmen, aber eigentlich haben Sie ja noch einen richtigen Hauptberuf, nämlich Psychotherapeutin. Wie machen Sie das alles zusammen?
Ja, ich frage mich das manchmal auch, wie ich das mache. Irgendwie geht's. Das ist natürlich aber schon ein ganz schönes Programm, also von morgens früh. Also heute Morgen war ich schon hier auf der Baustelle. Dann jetzt halt eben hier und dann danach in der Praxis und dann geht es halt eben durchweg weiter bis halt eben 23, 24 Uhr am PC.
Was war der Impuls zu sagen, ich engagiere mich hier?
Na, es war halt eben, ich guckte jeden Morgen aus dem Fenster und sah wirklich diese vor sich hin verfallenen Gebäude und dachte immer, warum macht denn niemand was, ja? Und Für mich war es wirklich erstmal ein Umweg, darüber nachzudenken. Viele Menschen sehen diese Häuser gar nicht als Potenzial. Die meisten sehen, oh, das ist hässlich, am besten abreißen. Und ich dachte immer, boah, mit dem Haus kann man das oder jenes machen. Und ich glaube, dass dieses Potenzial zu sehen, das ist so meine Motivation immer wieder auch, um zu sagen, Mensch, hier ist wirklich viel mehr möglich, als wir im Moment gerade denken. Und das reizt mich einfach auch, mit den anderen zusammen umzusetzen.
Und die Leute kommen aus aller Welt. Zuletzt ein südafrikanischer Künstler, dem es die Fachwerkhäuser in Kalbe angetan haben. Die Künstlerstadt sorgt für Aufmerksamkeit und ein paar Besucher bleiben auch dauerhaft. 14 Menschen aus ganz Deutschland sind in den letzten 4 Jahren wegen des Projekts nach Kalbe gezogen. Eine der Künstlerinnen ist Alona, 29 Jahre alt. Sie kommt aus der Ukraine und ist im letzten Jahr vor dem Krieg geflohen.
Hi!
Hallo!
We are coming for the interview. Ah! Ah! You have forgotten?
Yeah, I forgot.
Yes, so. Yes.
Alona begrüßt uns im lilafarbenen Schlafanzug. Sie hat unseren Interviewtermin vergessen, sie ist noch etwas verschlafen. Wir setzen uns zu ihr ins Wohnzimmer. Alona war Schauspielerin und Choreografin im Theater von Mariupol, die Stadt, die von der russischen Armee dem Erdboden gleichgemacht wurde. Auch das Theater komplett zerstört. Alona erzählt mir ihre Fluchtgeschichte von Mariupol in der Ostukraine bis Kalbe in der Altmark. Als die Bomben näher kamen, fuhren sie zu siebt gequetscht in einem Auto los. Alona und die Familie ihres Freundes Artyom. Sie passierten 20 russische Militärcheckpoints. Die Männer mussten dort ihre Handys den russischen Soldaten zur Kontrolle übergeben.
And they took their phones, checking it, what you sent, your messages, what people sent to you, at least 1 hour. And but they didn't check a woman like this, and this was good for me because I have friends who is in the Ukrainian army.
Artyoms Handy war aus russischer Sicht unverfänglich. Zum Glück, erzählt Alona, wurde sie als Frau nicht kontrolliert. Sie hatte nämlich SMS-Nachrichten von Freunden aus der ukrainischen Armee auf dem Smartphone. Über die Krim, St. Petersburg und Estland gelang ihr die Flucht nach Deutschland. Auf einem Portal im Internet sah Alona dann, dass in einem kleinen Städtchen in der Altmark freie Unterkünfte für ukrainische Flüchtlinge vorhanden sind und dass es dort Möglichkeiten für Künstler gibt. So kam Alona nach Kalbe.
And this is really good place to live. And I'm happy that I'm here.
Mariupol is a big city now destroyed by Russians.
Ich frage Alona, ob sie damit klarkommt, dass sie jetzt in einem kleinen Dorf lebt. Mariupol ist ja immerhin eine Großstadt, auch wenn sie von den Russen komplett zerstört worden ist. Ist es ein guter Platz für sie, um ihre Träume zu verfolgen?
Yeah, it's really surprising that in this small village I still have many opportunities.
Alona erzählt mir, dass es ihr nichts ausmacht, in so einem kleinen Ort zu leben. Auch wenn Mariupol und Kalbe so verschieden sind, sie hat hier dieselben Möglichkeiten.
There are no difference between opportunities.
Хорошо, vielen Dank. And wish you all the best in Kalbe.
Thank you.
Corinna Köbele, kommen wir zurück zu Ihnen. Nach so einer Fluchtgeschichte ist es nicht ganz so einfach, wieder so zum Thema ländlicher Raum insgesamt zurückzukommen. Aber ich will es doch versuchen. Ich habe jetzt gehört, es sind viele Projekte geplant. Alona möchte auch weiter hier arbeiten. Aber ich lese in der Volksstimme, in der Lokalzeitung, Ihnen brechen die Fördergelder weg.
Ja, also gerade halt eben für die Förderung von ukrainischen Geflüchteten ist halt eben gerade ganz schlecht, irgendeine Förderung mehr zu finden. Die werden immer kleiner und immer weniger dauerhaft. Und das, was wir bräuchten, wäre halt eben gerade für Alona ein dauerhaftes Engagement. Ja, sie hat viele Kontakte, sie ist Gold wert, ja, und sie ist ein total lieber Mensch. Und ich würde gerne im Grunde viel mehr mit ihr anstellen, aber es fehlt halt eben da auch die finanzielle Unterstützung.
Schauen wir mal insgesamt auf den ländlichen Raum. Sie bekommen ja auch Anfragen aus England, aus der Ukraine, wie umgehen mit dem ländlichen Raum. Was würden Sie denn sagen? Wie können wir speziell in Ostdeutschland gut leben auf dem Land?
Ich denke, wir können hier wirklich viel mehr Potenziale nutzen, als halt eben zum Beispiel im städtischen Bereich. Nicht nur, dass wir Räume haben, sondern dass wir auch Experimentier- und Gestaltungsräume haben. Und das ist ein riesiges Gut, ja. Und da fehlen halt eben auch die Fördermittel. Und ich verstehe nicht, ländlicher Raumförderung ist im Grunde eigentlich, hier in Sachsen-Anhalt leben die meisten Menschen im ländlichen Raum. Ja, dass dann aber im Grunde diese Fördermittel so restriktiv behandelt werden, das kann ich nicht verstehen. Ja, weil die Altmark könnte erstrahlen als Modellregion. Und ich denke, wir finden hier Lösungen, auch mit der Mitwirkung von Universitäten, die wir ja hier im Boot haben, auch zum Beispiel für Raumplanung oder für Regionalplanung, dass man Laborräume schafft, um halt eben neues Miteinander zu kreieren, mit den Menschen hier vor Ort zusammen.
Hallo, Herr Niert.
Ich habe Sie schon angehetzt, kommen Sie sehen, dann wurde ich immer von Leuten angequadert und da habe ich nicht winken können. Ich habe mich da hier hingestellt.
Ja. Alles klar, ja, wir haben uns ja gefunden.
Ja, ja.
Markus Niert, 54 Jahre alt, schwarzer Hut, weißer 5-Tage-Bart. Er kennt die Biografien im ländlichen Raum gut. Er ist nämlich Trauerredner. Der Theologe lebt in Tröglitz, ganz im Süden von Sachsen-Anhalt, im Braunkohlerevier. Für unser Treffen haben wir uns den Michaelisfriedhof im benachbarten Zeitz ausgesucht.
Ein sehr schöner Friedhof, muss ich sagen.
Eigentlich ja. Ne? Ja. Ich war hier schon viele hunderte Male. Ja, ne?
Das wollte ich gerade fragen, wie häufig im Monat sind Sie hier?
Jetzt gerade mal nicht so viel in Zeitz, aber ich habe doch so einige Trauerfeiern im Monat. So um die 12 bis 14 Trauerfeiern sind das schon.
Dann lassen wir uns doch mal hier links und rechts gucken, was wir hier sehen.
Hier sehen Sie rechter Hand, das sind die alten Kommunisten, die man von der SED versucht hat, würdig zu beerdigen. Spannenderweise gegenüber jüdische Gräber, die wenigen, die es hier gibt, ne? Familie Liebig. Tja, und natürlich viele schöne alte, große Grabstätten, die von so bürgerlichen oder von industriellen Zeugen, die hier aus aufgebaut haben, viele Jahrzehnte gewirkt haben. Sicher schon mit dem Krieg, aber dann auch durch die Zeit der Enteignung sind halt diese bürgerlichen Strukturen ja leider weg. Und die fehlen uns natürlich auch, weil die eine gewisse Kultur auch hatten. Diese bürgerliche Kultur ist ja in Zeitz ziemlich weggestorben. Das merkt man ja leider auch. Ja.
Sie sind ja viel unterwegs hier in der Region, nicht nur Zeitz, sondern ich nehme an, ziemlich einen weiten Radius im Burgenlandkreis. Also Sie sind hier viel unterwegs als Trauerredner und haben mir am Telefon erzählt, dass Sie, wenn Sie sich mit den Biografien hier beschäftigen, teilweise so wenig gelebtes Leben hier stattfindet. Woran machen Sie das fest?
Wenn ich gelebtes Leben, es ist nur so ein Gefühl, wenn ich am Grab stehe und öfter so das Gefühl habe, Mensch, war es das jetzt gewesen? Dann denke ich zurück an die Gespräche, die ich mit den Leuten hatte. Das sind ja immer sehr trotzdem beeindruckende Lebensgeschichten, weil ich einen Menschen vor mir sehe. Aber manchmal habe ich auch das Gefühl, Mensch, war es das jetzt gewesen? Es ist ja doch ziemlich wenig, was es da zu erzählen gibt. Und das macht mich dann fast manchmal selber stellvertretend traurig. Ich sage, so diese 60, 70, 80 Jahre sind vorbei, was bleibt jetzt?
Wollen Sie sich hinsetzen? Ja, setzen wir uns doch hier auf eine Bank. Ich würde gerne nochmal auf Ihre Biografie zu sprechen kommen. Sie sind ja selbst ein Rückkehrer. Sie kommen ja aus der Region, sind mit Ihrer Familie dann in den Westen geflohen in den 80er Jahren, sind dann Ende der 90er, Anfang der 2000er zurückgekommen. Mhm. Also Sie kommen aus einer Pfarrersfamilie, deswegen auch Trauerredner. Welche Erfahrungen haben Sie gemacht, als Sie zurückgekommen sind hier? Und warum sind Sie zurückgekommen?
Ja, ich bin bewusst zurückzukommen, um was auch zurückzugeben. Also ich hatte eigentlich eine sehr gute Kindheit, aber unsere Kindheit war auch von der Opposition meines Vaters geprägt, einer sehr starken Stasi-Überwachung durch zwei große Zersetzungsoperationen, die Stasi in unserer Familie durchgeführt hat, mit entsprechenden Spuren, dass mein Vater wesentlich früher gestorben ist. Mich hat dieses DDR-System, die Diktatur und das Leid, was diese Diktatur gebracht hat, geprägt. Ich habe eine christliche Jugendarbeit aufgebaut, um was zurückzugeben und einfach Gemeinschaft aufzubauen. Sicher auch ein Stück selber eigene Heilung zu finden in neuer Gemeinschaft. Und dann bin ich zum Ortsbürgermeister gewählt worden. Und das lief eigentlich so weit gut, dass ich mit meiner Frau doch auch manches bewegen konnte, weil von vornherein klar war, die Krux unserer hiesigen ostdeutschen Gesellschaft ist das Wegstoßen von Verantwortung, sich nicht herantrauen an Verantwortung, weil man eigentlich Angst hat zu versagen.
Da müssen wir auch noch mal ein paar Jahre zurückgehen, Markus Niert. Ihr Name ist schon deutschlandweit bekannt, 2015 Tröglitz, der rechte Anschlag auf ein Asylbewerberheim. Sie hatten als Ortsbürgermeister im Vorfeld für Verständnis geworben für die Aufnahme von Asylbewerbern. Dann gab es rechte Kreise, NPD-nahe Menschen, die gehetzt haben, Demonstrationen vor ihrem Haus abgehalten haben. Sie haben gesagt, ich mache das nicht mehr mit als Bürgermeister. Und hinterher beklagt, dass die breite Mehrheit nicht den Mund aufgemacht hat. Ist das etwas, was den ländlichen Raum auszeichnet? Weil ich würde jetzt mal sagen, in einer Großstadt wie Halle oder so wäre das wahrscheinlich so nicht abgelaufen.
Ich habe mich danach natürlich jahrelang mit diesem Geschehen beschäftigt. Und das hat uns sehr verunsichert. Und das Wegducken scheint aus ein ganz normales Phänomen in einer dörflichen Gesellschaft zu sein, in kleinen Städten. So eine homogene Masse, das sagt uns die Massenpsychologie, hat ihren eigenen Moral. Wer da ausschert, der fliegt raus. Und das hatten wir völlig unterschätzt, dass wir so wenig Beistand kriegen von diesen anderen sozialen Autoritäten, beziehungsweise dass da kaum jemand kommt. Es war eine Handvoll Leute, Gott sei Dank war die Kirche mit dabei und Leute, die auch mit in die Gottesdienste gekommen sind und eben die Linke. Aber wir haben völlig unterschätzt, dass diese komischen inneren Angst und Not, die die Menschen wohl hatten, sie sich Unheilspropheten zuwenden, den rechten Rattenfängern zuwenden und ihnen daher rennen, weil diese ihre inneren Instinkte wohl mehr befriedigen als unser Aufruf zu Mitmenschlichkeit und zu offenen Herzen, die sie eigentlich haben.
Die Frage, die ich mir dann gestellt habe, warum sind Sie denn nach dieser Geschichte in Tröglitz geblieben? Sie hätten ja auch sagen können, nee, also nach der Sache gehen wir hier weg. Was hat Sie gehalten im ländlichen Raum im Süden Sachsen-Anhalts?
Nun erstmal selber, anfangs ein Trotz, nicht einfach zu weichen. Das ist so meine Familiengeschichte. Meine Frau ist auch eine tapfere Kämpferin. Zweitens der Kampf gegen die Rechten, dass man den Rechten nicht einfach die Strukturen überlassen kann. Das haben wir weitergeführt. Und dann haben wir trotzdem gemerkt, boah, da, wo wir eigentlich mal verankert zu sein schienen, also was unsere eigentliche Heimatortschaft Tröglitz war, da sind wir draußen. Wir werden echt gedisst. Meine Frau ist vor einem halben Jahr über die Straße gelaufen, hat zum ersten Mal wirklich mit dem Koffer zum Bus getraut und ging doch glatt die Fensterscheibe von einem Auto runter und rief, na schön, dass du endlich abhaust, mach dich weg hier. Also das ist längst nicht vergessen und das hat natürlich auch in uns Spuren gelassen, wo wir merken, wir brauchen uns nichts vorzumachen, wir sind hier draußen.
Wenn ich Sie jetzt richtig verstanden habe, dann sind Sie hier in Tröglitz im Burgenlandkreis in Sachsen-Anhalt gescheitert. Sie haben 7 Kinder. Das wäre ja eigentlich für diese Region total wertvoll, wenn neue Menschen hier bleiben.
Ja, es hätte schön werden können wie Märchen. Das war unser Plan. Alt werden, Kinder in der Tanzschule mit großziehen. Die Töchter wollten, die auch selber Tänzerin sind, 2, die Tanzschule übernehmen. Das wäre weiterhin sicher eine große Bereicherung. Das ist natürlich traurig. Wir werden im Alter spätestens gehen, weil wir merken, wir sind nicht mehr verankert. Wir wollen auch trotzdem leben und wollen Smalltalk machen, gesellschaftlich mitgestalten. Und unsere Kinder sagen, ja, da gehen wir nicht mehr zurück. Wir haben selber unsere Erfahrung jetzt da gemacht. Dieses Experiment ländlicher Raum hat uns zu viel gekostet. Und wir wollen lieber fröhlich in Berlin und Leipzig leben. Und das ist die Krux und das traurige Ende der Geschichte.
Eine Frage, die mich bei all meinen Gesprächspartnern interessiert, ist, wie können wir denn gut im ländlichen Raum in Ostdeutschland leben, vielleicht auch nach Ihrer Erfahrung, was Zivilgesellschaft angeht?
Angstbefreiter, nicht so ängstlich. Sicher, es waren das schwere Schläge nach der Wende gewesen und jeder Charakter ist unterschiedlich und hat ein unterschiedliches Selbstvertrauen. Aber wir haben doch in den ländlichen Regionen auch riesige Pfründe, die es auszunutzen gilt. Vor allem dieses eigentlich doch etwas ruhigere Miteinander als in der hektischen Großstadt, das weichere, herzlichere Miteinander, was ich immer noch mag, was ja immer noch da ist, dass man doch mehr miteinander redet, dass die Einsamkeit nicht so schnell über ältere Menschen hereinschlägt, weil es noch Leute zum Quadern auf der Straße haben. Und natürlich diesen enormen Spielraum, Dinge zu gestalten, aufzubauen, ob es Firmen sind oder ob es kleine Lädchen sind, weil die Mieten nicht so teuer sind und weil es Freiraum gibt. Das ist das Geniale, das müsste genutzt werden. Also dazu müsste die Angst in den Menschen irgendwie zurückgehen. Ja, das kann man nicht verordnen, das kann nur jeder Mensch sich selber angehen und sagen, warum bin ich so, warum reagiere ich so. Das endlich abzuschneiden, das aufzuräumen, oder die Stimmen der sozialistischen Erzieher. Mach den Mund nicht auf, sei ruhig, halt dich lieber zurück, dann kommst du besser durchs Leben. Genau dieses sich zurückhalten, sich zurücknehmen, ist ein beschränktes, abgeschnittenes, beschnittenes Leben, was einen letztendlich am Lebensende bereuen lässt, dass man so gelebt hat, weil man irgendwie doch spürt, das war längst nicht alles. In mir hätte viel mehr gesteckt. Mir haben andere es ausgeredet, ja, Punkt A, aber Punkt B, ich habe es mir ausreden lassen.
Ich bin noch einmal in die Altmark gefahren, nach Tangerhütte. Das liegt zwischen Stendal und Magdeburg. Die Einheitsgemeinde hat 10.000 Einwohner, aber besteht aus 19 Ortschaften. Also es ist schon ländlicher Raum, aber es ist vor allem digitaler Raum. Denn Tangerhütte ist die erste komplett digitale Kommune. Es gibt ein digitales Rathaus. Das heißt, Fragen zur Hundesteuer oder Kita-Anmeldung, das geht alles komplett von zu Hause aus per Laptop. Und wie das in dieser Einheitsgemeinde in Tangerhütte ankommt und wie verbreitet das vor allem ist, das möchte ich jetzt mal rausfinden. Alter Reportertrick, immer beim örtlichen Bäcker nachfragen, was denn so los ist. Und in Tangerhütte gibt es das digitale Rathaus. Man kann ja alles online machen. Wie ist das bei Ihnen? Frage ich jetzt mal so über die Bäckertheke hinweg.
Also wir machen nichts online. Also wir bräuchten das nicht, wir hätten ja eigentlich gerne andere Sachen. Mehr wie so ein digitales Rathaus.
Was hätten Sie denn gerne lieber oder stattdessen?
Ich weiß ja nicht, ob Sie schon mal hoch und runter gegangen sind. Haben sich ja sicherlich schon selber einen Eindruck machen können. Außer Apotheken auf der anderen Seite, haben Sie da was anderes gesehen? Eine Boutique haben wir noch hier, eine Kinderboutique, Family. So, der Schulladen ist auch schon weg, ja? Ja, ansonsten ist doch hier in Tangerhütte nichts mehr.
Das heißt, digitales Rathaus kann nicht das kompensieren, was in der Innenstadt hier im Ortskern sozusagen weggefallen ist?
Nein, auf keinen Fall. Auf keinen Fall.
So, ich laufe jetzt hier die Hauptstraße entlang von Tangerhütte und frage hier auch nochmal, Tangerhütte ist die erste voll digitale Kommune in Sachsen-Anhalt. Also es gibt ein digitales Rathaus hier. Wie ist das? Nutzen Sie das?
Nö. Nein.
Warum nicht?
Noch, weil ich keine Bock habe. Das ist nur der Einzige, der geil drauf ist, der Bürgermeister, sonst keiner. Oder Paare noch, die jetzt sagen, wir das unbedingt haben müssen. Ich muss das nie haben.
Ah, hier ist ein Gemüsestand. Guten Tag, ich frage zum digitalen Rathaus. Tangerhütte ist ja die erste Stadt, die diese komplett digitalen Behördenleistungen anbietet. Nutzen Sie das?
Also aktuell nicht.
Aber wie finden Sie das Konzept?
Digital, ja. Klar, als ich mein Geschäft geöffnet habe, musste ich digital meine Gewerbe beantragen. Ne? War für mich auch neu, weil ich brauchte ja auch eigentlich eine Ansprechperson. Ne? Ja. Und ich bin ehrlich, Endresultat war, dass alles nochmal schriftlich vor Ort gemacht werden musste.
Mittelalter Mann kommt rein mit Bierkasten in der Hand. Wie ist es bei Ihnen? Nutzen Sie dieses digitale Rathaus?
Ja, sehr gerne.
Sie sind der Erste tatsächlich.
Ja, bin auch froh drüber.
Wie genau benutzen Sie dieses digitale Rathaus?
Ob Anträge, Informationen, kriegt man alles online, weil man beruflich eingeschränkt ist. Super.
Ich bin jetzt hier die Bismarckstraße, die Hauptstraße von Tangerhütte, bis ganz zum Schluss durchgelaufen. Und hier steht ein rotes Backsteingebäude. Das ist das Rathaus von Tangerhütte und hier sitzt der Bürgermeister Andreas Brumm, der sich das digitale Rathaus ausgedacht hat. Hallo Herr Brumm.
Ich grüße Sie.
Hi. Hi. Ja, schön, dass das klappt. Andreas Brohm, Sie sind der Bürgermeister der Einheitsgemeinde Tangerhütte und Sie sind der Urheber des digitalen Rathauses. Sie haben das vor rund 3 Jahren erfunden. Ich habe mich jetzt mal hier im Ort ein bisschen umgehört und circa 10 Leute befragt. 8 davon haben davon entweder nichts gehört oder nutzen es nicht. Eine Gemüsehändlerin hat es benutzt, war aber nicht so richtig überzeugt. Und einer war Fan davon und sagt, das war richtig gut oder das war eine richtig gute Entscheidung. Sind das auch so Ihre Rückmeldungen, die Sie bekommen aus der Bevölkerung?
Also wie gesagt, ist ja ein Add-on, wenn man das so schon sagt. Also es ist ein Zusatzangebot, was wir haben. Und die, die es nutzen, spiegeln uns. Also das ist super. Also es ist ja mehr, also die Frage ist ja, was ist das eigentlich, digitales Rathaus? Und das ist quasi, ich sag mal, das Potpourri der digitalen Leistung oder von Leistungen der Kommune, die wir da anbieten. Also von Gewerbeanmeldung über Brauchtumsfeuer. Und über andere Sachen gibt es auch einen Infokanal und da haben wir einfach stabile Nutzerdaten und viele nehmen das so wahr und denken, oh super, dann weiß ich, muss ich gar nicht Zeitung lesen, liest man das. Also wie gesagt, ich habe gerade Brauchtumsfeuer gesagt, im Zuge des Osterfestes haben wir hier viele Brauchtumsfeuer und wir freuen uns, dass die Hälfte digital beantragt wurde und das nach 3 Jahren, wo ich denke so, dann glaube ich, sind wir schon ein gutes Stück vorangekommen.
Wie ist das denn mit Ihnen? Also Sie kommen aus der Altmark, Sie sind 44 Jahre alt, haben hier Ihr Abitur gemacht in der Altmark, haben dann BWL studiert in Leipzig, sind als Kulturmanager, als Musicalmanager nach Mannheim gegangen und dann lese ich in Ihrer Biografie oder in Ihrem Lebenslauf, da lese ich dann so Stationen wie Barcelona, Theater, Valencia als Kulturmanager und dann sind Sie zurückgekehrt in die Altmark. Was war für Sie der Grund?
Ja, alles im Leben hat seine Zeit, würde ich sagen. Also kommt ja vieles, ne? Also ich habe meine Frau gefunden und wir haben unser Leben dann auch die vielen Stationen dann gemeinsam gemacht und irgendwann kommt unser größter Sohn auch zur Welt. Also auch nochmal, ne? Ich bin aus einer Generation der 90er Jahre, wo wir alle den ländlichen Raum, den ostdeutschen ländlichen Raum verlassen haben. Eine gut ausgebildete Generation, wie ich finde. Und wir mussten unser Glück woanders versuchen, weil es hier einfach diese Möglichkeiten gar nicht gab. Und wir auch eher auf Endzeitstimmung hier waren und sagt, was soll hier schon passieren? Und in der Sozialisierung dessen, ne, wir waren so Arbeitsvagabunden, kommt natürlich auch die Lust, das, was wir woanders oder was es woanders für Entwicklungen gibt, die kann man hier auch spielen. Also wie gesagt, als ich hier anfing vor 8 Jahren, habe ich gesagt, die Altmark ist ein Rohdiamant, der muss noch geschliffen werden und vor allen Dingen muss er ins richtige Schaufenster gestellt werden. Und da würde ich gern mitarbeiten. Und dann gab es ein sehr, sehr deutliches Votum des Wählers und dann bin ich halt 2014 Bürgermeister geworden, das erste Mal.
Eine Frage, die ich allen Gesprächspartnern stelle, wie schaffen wir es, gleichwertige Lebensverhältnisse in Stadt und Land zu schaffen? Das ist ja ein Zusatz in der Landesverfassung von Sachsen-Anhalt, aber die Frage ist, wie lösen wir das ein? Was ist Ihre Idee dazu?
Na, ich würde die Frage stellen, müssen wir das einlösen? Also, wenn ich auf dem Land lebe, habe ich andere Bedürfnisse und Entscheidungen auch getroffen, als wenn ich in der Großstadt lebe. Und die Frage ist, also wie schlau können wir Dinge organisieren, ohne dass irgendein Nachteil entsteht? Ja, und ich sag mal, wer sich die Miete in Berlin nicht leisten kann, ist herzlich eingeladen in die Altmark. Und wenn man einfach intelligent den Nahverkehr ausbaut, dann ist das handelbar, finanzierbar und für beide Seiten gewinnbringend.
Unsere Zugfahrt endet dort. Sie haben Anschluss.
Keine Sendung über den ländlichen Raum ohne die Stadt.
in diesem Fall Halle an der Saale, die größte Stadt in Sachsen-Anhalt, 240.000 Einwohner. Und hier sitzt das Leibniz-Institut für Wirtschaftsforschung. Und dessen Präsident Reinhard Gropp hat vor ein paar Jahren die These vertreten, wir müssen Teile des ländlichen Raumes aufgeben und uns auf die Städte konzentrieren. Was ist übrig geblieben von dieser These? Das möchte ich ihn gleich mal fragen.
So, hallo. Da werde ich gleich begrüßt hier.
Was ist das für ein Hund, Herr Gropp?
Eine englische Bulldogge.
Eine Bulldogge?
Eine englische Bulldogge, ja.
Eine englische Bulldogge.
Ein Hund, der Engländer.
Hallo, Herr Gropp.
Hallo.
Reinhard Gropp, 56 Jahre alt, ist ein Mann der Großstadt. Er arbeitet in Halle, lebt aber in Leipzig. Seine Studie zum ländlichen Raum hat Gropp Gegenwind von praktisch allen ostdeutschen Ministerpräsidenten beschert. Aber das bespricht sich besser an der frischen Luft. Gropps Bulldogge soll aber im Büro bleiben, zu hektisch das Innenstadtgewusel von Halle.
So, wir gehen jetzt hier durch die Altstadt von Halle. Der Marktplatz ist nicht weit weg.
Ja.
Herr Gropp, gehen wir noch mal mental ein paar Jahre zurück. 2019 war das Jubiläum 30 Jahre friedliche Revolution. Das IWH, Ihr Institut, hat eine Schrift verfasst, oder Sie haben Thesen in den Raum gestellt, die da heißt, wir müssen uns mehr auf die Ballungszentren konzentrieren und Teile des ländlichen Raums vernachlässigen. Sie haben da wahnsinnig viel Kloppe bekommen. Wie ist das? Stehen Sie noch zu dieser These?
Ja, natürlich. Da hat sich nichts geändert. Ich meine, die These ist ja auch keine These. Also die These ist einfach etwas, was sich aus einer sehr umfangreichen Studie empirisch ergibt. Also wir haben das nicht einfach so in den Raum gestellt, ohne irgendwelchen Hintergrund. Ich wusste gar nicht, dass hier der Markt ist.
Ja, also es ist, ich glaube, es ist noch der Ostermarkt, der hier noch stattfindet.
Ich wusste gar nicht, dass es sowas gibt. Jedenfalls, sehen Sie mal, ich sitze immer nur im Büro.
Ja.
Und da gab es ein paar wichtige, ich will mal einfach sagen, Fakten.
Es folgt ein makroökonomischer Vortrag meines Interviewpartners durch die letzten Jahrzehnte der ostdeutschen Regionalgeschichte. Grobs Analyse startet mit der Ausgangslage. Der Osten verdient und produziert 20% weniger als der Westen, auch 30 Jahre nach der deutschen Einheit. Die Begründung: Man habe im Osten den globalen Trend weg von einer Industrie hin zu einer Dienstleistungsgesellschaft missachtet. In Ostdeutschland habe die Politik nach der Wende versucht, gegen den Trend Industrie im ländlichen Raum zu halten, mit viel Subventionen. Dabei sei in einer städtischen IT-, Forschungs- und Start-up-Umgebung staatliche Förderung besser angelegt.
Ich sage auch nicht, dass wir vollkommen jetzt die Infrastruktur im ländlichen Raum vernachlässigen sollen, aber es geht darum, dass den Fokus mehr darauf zu richten, wo entstehen die hochbezahlten Arbeitsplätze, wo ziehen die Leute ohnehin hin, ganz egal, was wir da machen im ländlichen Raum, und wie können wir für viele Leute das Leben lebenswert machen, statt es, was sehr teuer ist, für eine Person eine Bushaltestelle zu bauen und eine Buslinie einzurichten. Es ist auch ein Stück weit einfach nur Ehrlichkeit.
Das heißt, Sie haben für Ehrlichkeit politische Kloppe bekommen?
Ich habe für Ehrlichkeit politische Kloppe bekommen, glaube ich schon, ja.
Jetzt lassen Sie uns nochmal auf den Zeithorizont zurückschauen. 2019 haben Sie das geschrieben und danach kam die Pandemie, 2020. Die Leute haben gemerkt, der tägliche Gang ins Büro ist gar nicht essentiell. Ich kann auch von zu Hause aus arbeiten und im Zweifel auch auf dem Land leben, remote sozusagen arbeiten. Und ich brauche die Stadt gar nicht. Es ziehen ja wieder mehr Leute raus aus den Städten. Hat nicht auch ein Wandel stattgefunden, was den ländlichen Raum betrifft?
Also es ist so, dass während der Pandemie es eindeutig sich umgekehrt hat. Also es war tatsächlich bis zur Pandemie so, jedes Jahr sind immer mehr Leute in die Städte gezogen als aufs Land. Also das war der Trend. Der hat sich in der Pandemie, während der Pandemie, ein Stück weit umgekehrt. Weil es natürlich gerade während der Pandemie unglaublich viel angenehmer war, im Lockdown, im Garten, unter einem Baum zu sitzen, als in einer Stadt nicht raus zu können in einer Zwei-Zimmer-Wohnung. Also das war ungleich viel angenehmer. Und ich glaube, es hat sich herausgestellt, dass persönliche Interaktion, Corona oder nicht, aber persönliche Interaktion wichtig ist, um eine gewisse Dynamik zu entfalten im Büro. Also gerade jetzt in dem Forschungsinstitut ist es schön, dass Arbeit jetzt flexibler geworden ist, dass man die Infrastruktur hat, dass man, sagen wir mal, wenn 5 Tage die Woche arbeitet, davon 3 zu Hause sitzen kann. Aber 2 ist man eben im Büro. Und damit ist dann wieder die Attraktivität, das wirklich weit rauszuziehen, wo es dann sehr weit ist ins Büro, dann gar nicht mehr so viel höher als vorher. Und deswegen hat sich dieser Trend, aufs Land zu ziehen oder auch in die Vororte zu ziehen, am Ende wieder verflüchtigt. Also der Trend wurde nur kurz unterbrochen, aber ist jetzt wieder so, dass die Leute doch tendenziell in die urbanen Räume ziehen.
Abschlussfrage, Herr Grob. Es ist ja so, zumindest in der Landesverfassung von Sachsen-Anhalt steht drin, wir wollen gleichwertige Lebensverhältnisse in Stadt und Land. Die Frage, wie können wir gut im ländlichen Raum leben?
Naja, wir müssen halt darüber nachdenken, was bedeutet denn gleichwertig? Also mein Punkt ist nur, dass man nicht versuchen sollte, gleichwertig mit Gleichmacherei zu verwechseln. Und das passiert manchmal. Das ist eigentlich meine Sorge, weil es am Ende dann der ländlichen Raum mehr schadet. Also München können sie nicht viel schaden. Also ganz egal, was sie da machen, die Leute wollen da immer noch hinziehen. Leipzig vielleicht ganz ähnlich. Aber den ländlichen Raum können sie ruinieren. Und ich denke mal, dass wir da so ein kleines bisschen eine Tendenz haben, über diesen Pfad der Gleichmacherei da dem ländlichen Raum einen Bärendienst zu erweisen. Sondern eben, man sollte sich darauf konzentrieren, Stärken zu fördern. Das können touristische Sachen sein, wie zum Beispiel im Harz gibt es einige interessante Programme. Aber es ist eben nicht unbedingt klar, dass, weil da irgendwo Platz ist, dass wir deswegen Industriepark ausweisen müssen irgendwo im Land. Und ich denke, es ist wichtig, dass wir endlich aus diesem auch negativen Image des Ostens rauskommen. Und das schaffen wir, indem wir eben die High Potentials in die Städte bekommen. Und die müssen dann eben auch bleiben, wenn sie da an der Uni waren. Und dazu muss da so eine Art Start-up-IT-Dienstleistungssektor entstehen oder noch mehr entstehen. Und da, glaube ich, steckt das meiste Potenzial. Also gerade eben dann aber eben doch den urbanen Räumen im Osten und nicht so sehr auf dem Land.
Hallo? 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 Ottersbach vom Deutschlandfunk. Hallo. Wie sich das gehört, auf dem Land, keine Klingel. Hallo.
Hallo. Hey. Monty. Hi. Lina.
Hallo.
Hi. Wollen wir erst so eine kleine Rundtour machen?
Ja, gerne.
Du hast ja die richtigen Schuhe an. Willst du dir mal Gummi... Monty, hör auf.
Darauf war ich nicht vorbereitet.
Dann warte mal, ich gebe dir mal ein paar Gummischuhe.
Ja.
Das sind Didi und Lina. Und dann sind da noch ihre Freunde Lukas und Judith, alle zwischen Anfang und Ende 30. Freundliche Wollpulli-Träger, die sich schon ans Landleben angepasst haben, mit Arbeiterhosen und Zollstock in der Schenkeltasche. Die vier sind mit ihren Kindern vor gut einem Jahr von Berlin aus nach Mühlstedt gezogen. Das ist ein eher ländlicher Ortsteil von Dessau-Roßlau. Nicht mehr Kreuzberg, 70 Quadratmeter, sondern 340 Quadratmeter Wohnfläche und 2 Hektar Grundstück in Sachsen-Anhalt. Ein kleiner Bach, die Rossel, fließt nebenan. Das Gebäude, eine alte Mühle, davor eine riesige Rasenfläche mit Hochbeeten, Klettergerüst und Hollywood-Schaukel. Es hat geregnet, der Matsch steht knöcheltief, die Gummistiefel sind meine Rettung. Wir laufen Richtung Hühnerstall. Didi ist 38 Jahre alt, er ist Informatiker. Nebenbei züchtet er in Mühlstedt 3 Kühe und knapp 100 Hühner.
Hier sind die Masthähnchen, hoffentlich noch da genau. Es regnet, deswegen sind sie drin. Das ist von der Rasse ÖTZ, der ökologischen Tierzucht, was ein Verein oder eine Firma ist, von Demeter und Bioland, glaube ich. Und die haben wir schon sehr lange.
Wie kommen denn eine Steuerberaterin, Lina, und ein Informatiker, Didi, wie kommt ihr beide dazu, euch hier mit Landwirtschaft zu beschäftigen? Oder woher habt ihr das Wissen?
Ja, wir haben gerade darüber geredet, dass wir in einer Zeit leben, die eigentlich phänomenal ist. Man hat das Wissen einfach da. Früher gab es die Gewerke und man musste einen Meister machen. Oder dieses Wissen war auch in den Familien auch einfach da. Wenn man schon immer, wenn der Großvater, Urgroßvater schon Kühe gehalten hat, dann hatte man das Wissen einfach. Heutzutage kann man sich einfach ein Buch kaufen, am Internet gucken. Das Wissen wird weltweit geteilt. Wir gucken Sachen aus Amerika, aus der ganzen Welt. Vernetzt man sich auch. Das heißt, das Wissen ist jetzt der Zeit einfach geschuldet, dass das Wissen da ist. Wie kommen wir dazu? Ist einfach unsere Passion. Ich glaube, kann man jetzt nicht viel zu sagen. Macht einfach Spaß, ist toll. Besonders, wenn man den ganzen Tag vorm Computer sitzt, ist ja ein bisschen langweilig. Und deswegen ist es toll, in der Natur zu sein, was zu machen.
Die Exil-Berliner in Sachsen-Anhalt haben bis auf Jude, die als Ärztin arbeitet, alle Homeoffice-Jobs. Fast alles können sie per Laptop machen. Auch Lukas, 32 Jahre alt, ebenfalls Informatiker. Er hat es in der Pandemie in Berlin-Kreuzberg nicht mehr ausgehalten.
Der Auslöser war, dass wir irgendwie das Stadtleben nicht mehr schätzen konnten. Alle unsere Freunde sind so an den Rand von Berlin gezogen. Wir selber mussten halt immer irgendwie 50 Minuten fahren, um jeden Freund irgendwie so zu treffen. Und dann hat man die weniger gesehen. Wir haben auch die Cafés und die Restaurants nicht mehr so viel genutzt mit den kleinen Kindern. Dann haben wir gedacht, wir wollen einfach viel mehr im Grünen sein. Und ich arbeite gerne mit Holz und hatte Lust, einfach Platz zu haben, Holz zu lagern und zu sägen und einfach ein bisschen Abenteuerspielplatz auf dem Land zu machen. Und das mit in einer Gemeinschaft mit anderen Familien, wo man sich helfen kann gegenseitig.
Aber man muss sich auch vertragen, wahrscheinlich zwischen den Familien. Ja. Klappt das?
Ja, ich finde schon, sehr gut.
Und Didi, du hast mir erzählt, in Brandenburg ziehen die Preise aber auch schon ziemlich an wegen der Tesla-Autofabrik. Genau. Ne? Also das heißt, Sachsen-Anhalt wird auch attraktiver dadurch, dass Brandenburg, der Speckgürtel in Berlin, dehnt sich weiter aus und man muss schon ein bisschen weiter suchen.
Genau. Genau, also besonders wo wir da waren, in Hangelsberg, natürlich mit Tesla 10 Kilometer weg, sind die Preise durch die Decke gegangen. Also eine Verzehnfachung von Grundstücken ist völlig normal da jetzt.
Die vier Erwachsenen haben sich über eine Internetplattform kennengelernt, die Wohnprojekte vermittelt. Co-Living auf dem Land. Deutlich günstiger als im Speckgürtel von Berlin. Und eigentlich auch immer noch zu groß. Das Ziel, zwei weitere Familien sollen noch dazukommen in Mühlstedt. Bisher laufe das Landleben ganz gut, sagt Didi.
Gestern noch Sportvereinssitzung, ich bin bei der Feuerwehr. Man muss halt auch sich da mitmachen und dann macht auch mega Spaß.
Dann gehen wir mal rein, würde ich sagen, hier am Kirschbaum vorbei.
Genau, wenn du noch Hühnergeräusche hören willst.
Die Hühner machen kurz mal Platz.
Wir gehen in die Küche, Tee trinken und sprechen über ihr Leben auf dem Dorf.
Die politische Gemengelage auf dem Dorf ist ja nochmal anders als in der Stadt. Ist das irgendwie was für euch ein Thema ist?
Die Sorge hatte ich auf jeden Fall, als ich hierher gezogen bin. Und wenn man sich so die Umfragen anschaut, ist es jetzt nicht deutlich anders als in Hellersdorf zum Beispiel. Ich habe es jetzt hier im Dorf schon ein paar Mal erlebt, dass so die Mundart so ein bisschen rauer, also ein bisschen so einen rechteren Ton hat. Aber man kriegt immer jemanden, der auch dann dagegen hält. Es ist nicht ganz so politisch korrekt wie in der Stadt vielleicht, aber man kommt eigentlich auf ein Level, womit ich ganz gut klarkomme. Ja.
Mittlerweile ist Judith dazu gekommen. Sie trägt Töchterchen Elba auf dem Arm. Judith ist die Einzige, die für die Arbeit das Bauernhaus in Mühlstedt verlassen muss. Sie ist Ärztin in einer Klinik in Dessau.
Ich würde gern noch euch allen eine Frage stellen. Ich fange vielleicht mal hier an bei Judith. Was bräuchtet ihr denn hier? Ihr lebt jetzt hier seit einem Jahr, anderthalb Jahren. Was bräuchtet ihr, um langfristig im ländlichen Raum gut zu leben?
Was noch fehlt, ist, dass man, finde ich, weniger Auto fahren muss, weil die Kita ist gerade ein Stück zu weit weg. Eine gute Schule muss man später auch nach Dessau fahren. Also sozusagen diese Fahrten zwischen den Kindern, die würden mich auf Dauer, glaube ich, nerven, weil ich viel lieber mit dem Fahrrad unterwegs bin. Mit vielen Familien brauchen wir auch einfach ein bisschen Kapital, um das alte Gemäuer richtig gut ausbauen zu können, einen Veranstaltungsort zu schaffen und einfach mehr Angebot wirklich hier an dem Standort zu machen.
Also welche Konsequenz zieht ihr daraus?
Na, wir denken halt, wenn wir hier einen tollen Ort schaffen, wo was passiert, wo wir einfach quasi schon beweisen, dass quasi hier Familien toll leben können, zum Beispiel wir sind dran, eine Waldkita zu gründen hier im Ort, dann glaube ich, ist die Hürde für junge Familien rauszuziehen viel weniger.
Es werden immer wieder irgendwie alte Höfe frei und wenn da mehr Menschen herzögen, die ähnliche Interessen haben wie wir, dann würde mich das auf jeden Fall glücklich machen.
Thank you.
Ostdeutsche Provinz, Wiederbelebungsversuche in Sachsen-Anhalt. Das war das Wochenendjournal. Am Mikrofon verabschiedet sich Niklas Ottersbach.